Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bewegungsarten-Podcasts. Es grüßen euch Eva Buchholz, Horst Reichel und meine Wenigkeit Gregor Buchholz. Wir haben vor uns einige Wettkämpfe, die wir besprechen können. Wir sind immer noch in einer Pandemie, einer weltweiten Pandemie, aber so langsam, muss man sagen, können wir doch auf so einige Ereignisse zurückblicken, die wir besprechen können. Und damit ein schönes Hallo an euch alle.
Hello.
Hello.
Wie geht es euch so in diesen inzwischen muss man sagen, endsonnigen April, der aber immer noch relativ kalt ist, muss ich sagen.
Also ich habe einen ordentlichen Sonnenbrand. Und ihr?
Du bist typical Horst, wie immer. So ein bisschen leicht errötet.
Moment, du bist doch auch Rad gefahren, habe ich gesehen die letzten Tage.
Ja, aber nicht so lang wie du wahrscheinlich. Oder ich habe mein Näschen immer nur mal kurz in den Wind gehalten.
Außerdem muss man sagen, Eva ist extrem sonnenunempfindlich. Also wirklich,
das
ist, kann in die Sonne sich ballern und da passiert irgendwie gar nichts. Außer, dass sie halt braun wird. Aber ich wäre genauso wie du. Also ich wäre ganz genauso, ich würde als Tomate wiederkommen.
Dankeschön. Tomatenhorst ist am Start.
Gut, Horst, bei dir ist dann doch ein bisschen der Skype-Filter, den muss man natürlich noch.
Ja, das habe ich extra so eingestellt, damit man so ein bisschen mediterranen Eindruck von mir bekommt.
Ein schöner Teint vom Horst, genau.
Ja, also ich muss mich nochmal entschuldigen, ich sitze hier noch in Radklamotten. Falls es Sprachstörungen von meiner Seite gibt, könnte sein, dass ich im Unterzucker bin, aber ihr beiden werdet mich da hoffentlich retten. Ich habe außerdem noch Müsli-Riegel in meiner Trikotasche, da kann ich notfalls ein bisschen rumsnacken.
Ja, knabber ruhig mal ein bisschen dann nochmal dran.
Mache ich.
Okay. Es ist erlaubt.
Ja, da sind wir knallhart, wenn wir sagen 18 Uhr noch was Aufnahme, denn
knallhart,
da wird auch nicht, wir erlauben auch das Duschen nicht.
Nee. Na gut, das war jetzt ein bisschen eine spontane Aktion, wenn man jetzt die Secrets unserer Organisation hier, also ausnahmsweise, normalerweise sind wir da schon sehr organisiert, aber der Call kam gestern vom Headquarter, morgen Aufnahme und
zack, bist du bereit,
gesagt,
ne?
Horst, habe ich mir gesagt, da bist du am Start, aber es könnte knapp werden von der Zeit.
Ja, Horst, aber das hast du ja im Blut, ne, wann so langsam wieder Zeit ist für eine neue Aufnahme.
Ja, natürlich.
Ja, man muss sagen, weil du meintest eben, oh, es ist Pandemiezeit und so. Und mittlerweile, wenn jetzt die Rennergebnisse so, da trudelt ja dauernd was rein. Also es ist nicht mehr so, da kommt lange nichts, sondern es ist schon die letzten 3-4 Wochen war eigentlich immer am Wochenende was los. Wir hatten uns ja so ein paar Wochen davor oder ich auch mehr mit dem Radsport vielleicht mal beschäftigt oder auch mit bestimmten Laufevents. Aber jetzt kommt der Triathlon zwar jetzt noch nicht so in heimischen Gefilden hier, aber so international ganz schön in Schwung. Und es sind ja doch schon dieses Jahr ein paar Rennen über die Bühne gegangen. Und Gregor und ich haben gerade heute früh, glaube ich, noch so darüber geredet und so festgestellt, Mann, wie wir jetzt auch das aktuellste Rennen, da kommen wir später dann zu, Gran Canaria, aber wie man das auf einmal so verfolgt, genauso wie natürlich auch die Rennen zuvor jetzt, ne, die so passiert sind, das wäre unter normalen Umständen ja nie möglich gewesen oder ja, hätte uns nicht so, sagen wir mal, so ganz salopp gebockt, groß, ne? Ja. Ja, das ist dann halt so die Frage, es ist ja schon ziemlich cool, wenn 3-4 Events sind und da ist wirklich dann mal, ja, absolute Weltklasse oder kommen viele gute Athleten zusammen und es macht dann doch mehr Spaß, das auch so zu verfolgen. Oder wie seht ihr das?
Ja, absolut. Durch die mangelnden Renntermine ist die Dichte natürlich extrem hoch bei den Wettkämpfen und da macht natürlich auch so eine Betrachtung von einem Rennen auch mehr Spaß wie sonst. Und du sagtest es ja schon, normalerweise 70.3 Florida, who knows, ja, wird einen vielleicht nicht interessieren, aber da gibt es jetzt einfach weniger Optionen und dann sind auch die Fälle auch besser besetzt und ja, und man hat auch Lust dazu. Ich merke dann auch selber, dass man da irgendwie nach so einem Rennwochenende dann so mit einem Kribbeln in den Fingern dann da sitzt und auch selber Lust hat, dann irgendwo zu starten demnächst.
Ja. Ja, und auch natürlich das jetzt auch zu verfolgen. Also es macht doch so viel mehr Spaß, wenn die Leistungsdichte immer größer wird. Und gerade so die Felder der Männer waren ja in den letzten Wochen echt extrem gut so. Also teilweise so bei den Frauen, ja, da kommt schon da sind jetzt auch nicht so viele am Start zum Teil. Aber so gerade die Männerfelder fand ich wirklich top.
Ja. Ist fast ein bisschen verwunderlich, ne? Also es ist auch ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde, alle Felder sind haben teilweise schon ganz schöne Stars, mit denen sie aufwarten können. Andererseits hätte ich mir gedacht, so manchmal in der Breite lässt die Qualität noch etwas wünschen übrig, nach der absoluten Spitze. Aber generell, ja, ist schon so, wie wir heute Morgen gesprochen haben. Ich meine, wer hätte über irgendwie so Challenge-Rennen Gran Canaria oder sonst wie geredet? Das sind halt so die Rennen, wo man auch irgendwann, ich sag mal, wir sehen es aus der Perspektive, weil wir, dadurch, dass wir den Podcast machen, beschäftigen wir uns ja immer damit, ja, welche Rennen waren eigentlich, über was redet man denn und so. Und irgendwann stellt sich dann von alleine so dieser Modus ein, oh ja, aber lass darüber jetzt nicht mehr reden, was da jetzt in den Philippinen war oder was dort war oder so, weil man so denkt so, oh, das ist schon alles so geflutet. Und jetzt ist gerade das genaue Gegenteil und jetzt wird halt gerade ein Rennen, wie gesagt, Push Limits ist ja dann quasi extra hingeflogen und hat da ein Content aufgezogen, was sich ja an Hawaii orientiert. Einfach nur, weil man wieder Bock drauf hat. Genau, und es hat es wirklich mit der Frage so auch ein bisschen zurückgelassen, naja, so eine künstliche Reduktion teilweise, könnte das nicht auch eine Lehre der letzten anderthalb Jahre sein irgendwie?
Ja, oder ein Ausblick, wie geht es vielleicht auch weiter? Wie können wir dann doch auch den Sport noch interessanter machen? Also braucht man wirklich, klar, die Welt ist groß, ne? Und es kann nicht, die Leute aus Australien oder so können ja natürlich nicht einfach mal auf die Kanaren kommen oder sowas, ne? Natürlich gibt es da immer, wird es eine breitere Masse geben, aber kann man es nicht doch so ein bisschen reduzieren? Kann man so einen Kalender nicht dahingehend irgendwo verändern? Oder kann man Anreize schaffen, dass bestimmte Athleten auch zu bestimmten Rennen kommen? Ja.
Ja, klar, also Diskussionen gibt es ja schon länger, dass in den vergangenen Jahren einfach inflationäre Rennen entstehen an jeglichen Spots der Welt und die Athleten verteilen sich und da gab es schon häufiger mal so die Frage, die aufgeworfen wurde, warum nicht einfach mal Konzentration an ein paar Profirennen und that's it und dann hast du einfach so eine bessere Dichte, einen spannenderen Rennverlauf. Ja, aber schlussendlich, also zumindest bei den großen Rennserien, wirst du das wahrscheinlich nicht sehen. Also wenn jetzt die Pandemie irgendwann zu Ende sein sollte, dann wird es so weitergehen wie vorher auch. Ne?
Ja. Mhm. Und der Bedarf scheint ja wirklich da zu sein, wenn man bedenkt, in Gran Canaria durften ja auch Age-Grouper starten. Und wie viel waren das? 300-400 wurde das Feld begrenzt und es waren dreifach so viele Anfragen. Also und man muss ja schon sagen, wir haben jetzt immer noch April und die Pandemie, was auch gerade so hier Europa betrifft, hat uns ja alle dann doch noch fest in der Hand. Aber da wären echt super viele Leute hingeflogen. Also ich kann das immer noch nicht hundertprozentig so verstehen. Aber also ich kann es nur dahingehend, weiß man halt, okay, die Leute haben einfach richtig Bock und wollen Rennen machen. Also da steht jeder in den Startlöchern und wie du sagst, es kribbelt. Und was ja auch cool ist, ne? Also mit dem Sport wird es auf alle Fälle super weitergehen. Ob das jetzt alles gerade so sinnvoll ist, jetzt zu verreisen, ist eine andere Sache. Also aus Age-Grouper-Sicht
natürlich. Ja, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen eine kleine Chance für kleinere Rennveranstalter. In der Vergangenheit hatten ja oftmals kleine Veranstaltungen Probleme, irgendwie Felder zu füllen, weil dann die großen Rennserien alles abgegriffen haben. Und spätestens, wenn irgendwie Rot oder Frankfurt im Raum stand, da waren in denselben Wochenenden tote Hose. Und nach den großen Rennen war dann auf einmal auch nichts mehr los. Ja. Und ich weiß das jetzt vor allen Dingen in dem deutschsprachigen ausländischen Raum, so Österreich und so, da gibt es jetzt schon ein paar Rennen, die sehen relativ gut aus. Die werden voraussichtlich auch durchgeführt. Ab Mai gibt es, glaube ich, auch keine großen Beschränkungen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass die Dinge ausgebucht sind, dass die Rennveranstalter auf einmal das dann für sich dann auch so ein bisschen nutzen können, um da dann sich zu etablieren, ne? Weil die großen Veranstaltungen, die wird es erstmal so in der Fülle nicht geben.
Das ist die Frage, ne? Ob in dieser Phase jetzt, sage ich mal, wir haben immer noch die Pandemie, aber bis sie vorbei ist, wird da noch eine Weile dauern. Ne? Wir haben immer mehr Leute, die geimpft sind, aber trotzdem, und wahrscheinlich werden die Fallzahlen runtergehen und so hier und das wird gelockert werden, aber so an sich die Situation wird ja schon noch weiterhin nicht so wie komplett vor der Pandemie bleiben und ob sich denn quasi so kleinere Veranstalter mit kleineren Feldern vielleicht auch der Möglichkeit, lokal ihr Ding spontaner durchzuziehen, sag ich jetzt mal, sich da etablieren können oder davon profitieren können oder halt eben nicht, ob es halt wirklich für die größeren Veranstalter leichter ist, bin ich mal in der Entwicklung extrem gespannt, wie sich das da weiterentwickelt. Ja.
Dann kommen wir mal zu den Rennen jetzt, oder?
Wollen wir denn direkt mal Gran Canaria angehen? Wir haben jetzt ein paar Mal so halb jetzt schon angeschnitten. Ja. Direkt mal
in die
Tollen, ne?
Ab nach GC.
Nach GC. Ich sag mal, wenn dann The Goat himself dann direkt dort am Start ist, dann nehmen wir uns gleich das als erstes vor.
Ja, Horst, du warst ja schon mal dort selbst, ne?
Vor zwei Jahren. Zwei Jahren. Ja. Ja, also das Rennen gibt's, glaube ich, seit mittlerweile 4 oder 5 Jahren. Der Veranstalter, Jordi González, der hatte davor die Challenge Fuerteventura immer veranstaltet, in Playitas, kommt aber ursprünglich aus Gran Canaria. Und schon damals, zu den Playitas-Zeiten, hat er schon zu mir gesagt, dass er eigentlich ein Rennen bei sich eigentlich vor der Haustür machen möchte. Ja. Nur mit Playitas hatte er halt da einen ganz guten Deal. Aber irgendwann lief es halt nicht mehr und dann war für ihn diese Chance gegeben, auch mit Absprache seiner Gemeinde vor Ort, das Rennen in Gran Canaria zu veranstalten. Und ist eine ganz andere Situation. Die meisten, die jetzt die Kanaren kennen Lanzarote oder Fuerte. Mhm. Und Gran Canaria ist eher so eine Art, wenn überhaupt für Radfahrer, so eine Art Trainingsdomizil, also ein normaler Triathlet fährt sich da nicht. Denn die Topografie ist da sehr speziell. Und das hat man auch im Rennen gesehen. Es ist halt einfach so bergig, dass du halt vor allen Dingen halt keinen flachen Meter siehst und du da auch wirklich präpariert sein musst. Und das hat man jetzt, wie gesagt, auch gesehen. Die Leute, die vorbereitet waren, die waren richtig gut. Und die, die es vielleicht nicht so vorbereiten konnten oder nicht wussten oder wie auch immer, die haben natürlich leiden müssen. Ein hartes, ein sehr schweres Rennen auf jeden Fall.
Und ein ehrliches Rennen.
Ein ehrliches
Rennen. Hoffentlich. Ja. Ja, in gewisser Weise. Du stöhnst schon bei auf der Radstrecke.
Nee, also gar nicht nur, ne? Also zum einen fand ich es erstaunlich, wenn wir beim Schwimmen starten, dass natürlich Profi- und Age-Grupper-Feld da so durcheinander gewürfelt wurden. Also dass sich so ergeben hat, dass quasi, ja,
Die Felder ineinander
geschwommen sind. Mhm. Und das ist natürlich, gut, kann man jetzt sehen, wie schlimm das ist, kann natürlich auch der Charme dieser Sportart sein, dass es sich so durchmixt. Aber man muss schon sagen, dass es für einen Profi in diesem Fall schon blöd ist. Also sich da zu orientieren, weil trotzdem, man sieht man ja, wenn man nur das Profifeld hat, dann checkt man schon, ich bin jetzt hier in der zweiten Gruppe und da vorne ist die erste. So ein Minimum an Orientierung hat man ja schon, auch wo man ungefähr im Rennen liegt. Hm. Wenn du mitten im Age-Grupper-Bunch bist und dich da durchwühlst, dann verlierst du das komplett. Und dann kann es auch wirklich sehr, sehr gut sein, dass du halt Füße, die du vorher hattest, einfach verlierst. Und teilweise Gruppen sich halt eben splitten, die sich sonst nicht gesplittet hätten. Und
hat sich ja auch gezeigt.
Also hat sich ja dann auch gezeigt. Ist jetzt die Frage, wie schlimm ist es? Ist das jetzt halt, wie ich halt sage, ne, einfach so ein Faktor, der halt im Rennen dazuzählt und den muss man halt mit betrachten? Oder ist das jetzt wirklich unfair?
Ja, gut, aber
also war ja auf jeden Fall fand ich schon, das ist schon auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Und denn auch auf der Radstrecke, klar, sieht immer schon krass aus, wenn es gerade die Fünfergruppe oder so, da mal ziemlich dicht da hinten gefahren ist. Alle haben ja nun inzwischen gehört, dass Pablo Dapena vom Frodo immer jetzt den Anschluss kassiert hat. aber ey, das ist immer, diese Rennen, die sind so eng gestrickt. Also, du hast im Prinzip eine Straßenseite hin und also eine Straßenseite hin, die andere Straßenseite zurück. Es wurde ja öfters gesagt, es ist so eng, dass da kaum Wettkampfrichter fahren können. Also
keine Motorräder konnten auf der zweiten Runde der Profis
richtig
fahren, ne?
Das heißt, du kannst kaum durchgreifen, du kannst eigentlich machen, was du möchtest, wenn du es so siehst. Insofern, wenn man das jetzt mal unter ganz knallharten internationalen Standards betrachten würde, muss man sagen, ja, da gibt es ehrlicherweise regeltechnisch schon noch Optimierungsbedarf, was das angeht.
Ja, aber es bleibt trotzdem relativ ehrlich in Sachen vom Drafting profitierst du natürlich nicht so viel auf so einem bergigen oder sehr kopierten Kurs, als wenn es wirklich straight geht. Also das mein ich zu wegen ehrlich, wenn du stark bist, kannst du schon gut was rausfahren. Gut, Frodo hat sich auch über Peter Hemmerich halt auch wohl aufgeregt, wenn du bergauf nur knallst und bergab dann die Füße hochnimmst, kommst halt auch nicht wirklich vom Fleck. Ist dann, ja, aber das ist ja
aber das ist die Fahrweise. Genau, das ist, wie du sagst, es ist einfach eine unterschiedliche Fahrweise und Frodo, der, wie man wirklich sagen muss, oder will ich schon so sagen, einer so der allerersten Athleten war, die so richtig konzentriert auch im Grundlagentempo nach Watt trainiert haben und der auch so als allererstes mit umgestellt hat, so wirklich konstant seine Leistung zu fahren. Wenn es hieß, okay, ich fahre jetzt meine 210 Watt, dann ist er auf einmal im Training angefangen, hat er es wirklich gefahren, berghoch wie bergunter. Und auf einmal wurde es früher auch zu Zeiten schwierig, mit Frodo in einer Gruppe zu fahren, weil halt auch überall das niemand gemacht hat. Man ist automatisch immer mit 300 Watt den Berg hochgefahren, weil man das so ein Gefühl hatte.
Ja, man presst immer noch mal so über den Hügel so ein bisschen drüber und dann nimmt man ein bisschen so die Beine hoch, rollt ein Stück runter.
Wenn du es ein bisschen extremer machst, wie Peter Hemmerich, ne, wie er halt sagt, über 500 Watt den Berg hoch, unter 200 Watt den Berg runter, dann
kommen halt zwei Welten zusammen.
Dann ist das keine Hilfe für Frodo, der Führungswechsel, sondern
das nervt ihn so richtig.
Ja, das nervt. Das
und Frodo ist so jemand, der ist dann so richtig angepisst von so jemandem.
Ja, das Streckenprofil, es sieht auch aus wie so ein Streuselkuchen. Es geht halt permanent hoch und runter. Du hast zwar etwas längere Abfahrten, deswegen kann man auch mit dem Zeitfahrrad relativ gut und lange abfahren, aber du musst permanent schalten. Deswegen hat man kaum Windschatteneffekt und da ist so ein Rhythmuswechsel, wenn Überholvorgänge stattfinden oder wenn einer die Führung übernimmt, extrem unangenehm, ganz klar.
Und ich fand es auch irgendwie total lustig, dann, oder was heißt lustig, aber Sam Laidlow und der Thomas Davis sind ja dann auch ausgeschieden, die sind ja beide gestürzt und haben sich auch wohl so ein bisschen verbremst. Und Sam Laidlow war ja wohl nach Aussage von Pushing Limits und so, was die gesagt haben, die war ja dann auch wohl vorne und wollte eine Attacke fahren. Ja, und der verbremst sich halt dann wirklich so blöd, dass er halt stürzt und das Rennen ist zu Ende. Ey, traurig irgendwie, schade, ne, wenn nur wenige Rennen sind. Und Frodo, ich meine, der riskiert halt auch viel, ne? Ist ja nicht so, bei dem slidet dann auch fast das Vorderrad weg, aber halt nur Frodo ist halt bei Frodo geht's halt gut, ne? Und das ist immer so.
Bei den anderen halt
bei
nicht.
Bei den anderen nicht, ja.
Ja.
Goat. Man
sollte sich die Strecke auch angucken vorher, stimmt natürlich.
Genau. Hatte ich mir gedacht, Pablo Dapena, wenn man gesagt, dass er immer als letzter hinten gefahren ist, finde ich in diesem Fall, selbst wenn man sagt, er hat jetzt nicht nur also den Mindestabstand nicht eingehalten, sondern einfach, wenn du nur hinten fährst, ist schon ein Vorteil irgendwie. Weil wenn du da in diesen Hoch und Runter und Ziehharmonika-Effekt und ständig ändert sich da etwas, wenn du da mitten in der Gruppe steckst, sag ich mal, ey, das macht einen ja kirre. Und wenn du einfach sagst, ich bin jetzt hier einfach hinten an Position 5 und dann bin ich halt mal mehr, mal weniger dran oder so. Natürlich ist es im Zweifel besser, du bist näher dran. So gesagt, nicht, dass du es machen sollst, aber weil auch dann dieser Ziehharmonika-Effekt einfach nicht so krass ist. Du hast weniger Schiss, dass das Gummiband dann einfach doch reißt. Da kannst du dann doch schon viele Körner sparen,
als
gerade dieses Hin und Her.
Und dann bist du halt auch so ein kleiner Pablo Dapena. Und wenn man halt so sieht, also ich fand Frodo auf dem Kurs, also gerade was das Laufen angeht, hat man halt das Gefühl, er läuft in so Miniatur, also er ist wie so beim Minigolfen irgendwie, wenn man sich das vorstellt, ne? Also ich fand, er hat ja auch selbst von seinen langen Haxen und so, also man sieht nur einen mega langen, krass austrainierten Frodo, der in irgendeinem so Miniaturfeld da so rumläuft und dann sieht man halt so eine kleine Maschine, also wie so, der Pablo Dapena, klar, dem liegt auch der Kurs, der Laufkurs viel besser, dann schont er sich auf dem Rad, wird schön mitgezogen und am Ende kann er natürlich auch seine Stärke als kleinerer Läufer mit einem tieferen Schwerpunkt dann auch schon ausspielen und ich meine, da hat Frodo keinen Bock drauf. Er ist halt auch so jemand und der sagt es dann auch, ne? So.
Ja, wobei der Pablo Dapena schon bekannt ist, dass der auch sehr, sehr scharf an der Grenze fährt. Und vor 3 oder 4 Jahren gab es mal so eine Analyse von seinem Gran Canaria-Rennen, da ist er schon mal gestartet.
Da war er schon mal richtig gut, ja.
Ja, der war ganz richtig gut. Und da gab es einen Vergleich mit Andreas Böcherer. Da hat man quasi die Wattdaten vergleicht, weil die waren in derselben Gruppe, Situation und so weiter. Und hat man ganz klar gesehen, dass der halt extrem taktisch gefahren ist und die Watt pro Kilogramm waren so dermaßen unterschiedlich. Die haben den Strava-File halt analysiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt Trimark oder Pushing Limits war, aber da gab es diesen Vergleich und das war halt krass, wie unterschiedlich das war, mal, wenn man davon ausgeht, dass die Wattmesser halbwegs stimmen.
Ja, ja.
Aber so war auch der Rennverlauf, der ist schon sehr, sehr strategisch immer unterwegs und da kann man nur nicht sagen, solange der Kampfrichter ihn nicht irgendwie rausnimmt, ist es irgendwie noch im Rahmen der Regeln, ja.
Aber klar, wenn kein Kampfrichter da ist, Horst, dann,
genau, ja. Genau, richtig. Ne? Ja, es ist so eine moralische Frage und es gibt halt Leute, Athleten, die haben halt keine Moral oder eine kleine Moral.
Ja. Ja, es ist halt die taktischen Optionen. Wir wollen ja jetzt so gar nicht so auf jemanden eindreschen oder so. Also das sind halt die taktischen Optionen, die du hast. Und ich glaube, deswegen sind auch einige Athleten auf bestimmten Strecken natürlich auch extrem, stechen immer da extrem hervor. Wie gesagt, Frodo hat ja 73 WM in Nizza ja extra abgesagt oder ist ja da nicht am Start gegangen, weil das ja auch so ein bergiges Rennen ist und man muss sagen, das liegt ihm einfach nicht. Ja, klar. Er hat jetzt gezeigt, okay, er kann das auch gewinnen, aber auch wenn die Konkurrenz natürlich da sehr, sehr gut war, auch mit dem Patrick Lange, auch die, also gerade auch die innerdeutsche Konkurrenz, aber natürlich ist natürlich die Frage, ne, wie wäre es nochmal ausgegangen mit einem Gustav Iden in diesem Feld und wer halt noch so alles auf der 73 oder auf der Mitteldistanz international da nach vorne ist. Dafür, dass es jetzt, ohne jetzt irgendwie Nick Hässlein oder Pablo Dapena oder sonst wie jemanden zu nahe zu treten, war das schon ein schwer erkämpfter Sieg von Frodo.
Muss ja, man sagen. Ein Arbeitssieg, klar. Ja,
absolut.
Ja, aber ich fand es auch ganz cool, dass er auch in dem Post-Race-Interview auch so Patrick Lange gelobt hat, ne? Und oder was heißt, ja, wie soll ich das diplomatisch, so diplomatisch, wie es Frodo gesagt hat, kriege ich es wahrscheinlich nicht hin. Aber er hat ja auch so gemeint, Patrick wäre auch als Athlet in den letzten Jahren doch, oder im letzten Jahr sehr gereift.
Als Athlet und Mensch.
Und als Mensch. Mhm. Weil Patrick hat, was man ja auch so mitbekommen hat, hat wohl auch echt hart gearbeitet. Und Patrick wurde ja auch oft so ein bisschen nachgesagt, naja, der fährt halt auch mit und am Ende ja spielt er seine Laufstärke halt aus. Ja. Aber gut, dadurch, dass er vielleicht auch wegen dieses blöden Vermischens da beim Schwimmen eben die entscheidenden Füße verloren hat, kam er dann halt doch mit einem Abstand raus und war halt gezwungen oder auch was zu tun und hat aber auch da das Heft in die Hand genommen und das ist wohl auch positiv aufgefallen und es ist ja eigentlich auch ziemlich cool.
Ja, absolut. Also ich fand ich auch, das, da kann man ihm keinen Vorwurf machen und er hat couragiert seine Leistung gebracht. Ich habe nur da im Livestream seinen Lauf gesehen und da hat er ja zeitweise auf Platz 2 gelegen und da dachte ich schon, das wird jetzt ein Podium und dann hat er dann doch nochmal zwei Leute passieren lassen müssen. Aber es zeigt einfach, dass er da irgendwie proaktiv eingreift und nicht einfach nur irgendwie mitläuft oder mitfährt, ja. Und das zeichnet auch einen Athleten im Endeffekt auch aus.
Finde ich gut, ja.
Definitiv, ja.
Wobei, wenn ich da mal eine kleine Gegenposition beziehen darf, ich finde das immer so, also nehmen wir mal unter der Voraussetzung, dass natürlich ein Patrick Lange denn, also erstmal finde ich natürlich das Lob lustig, weil es klingt so ein bisschen so, ja, Patrick, der war ein bisschen Idiot früher, aber so langsam ist er auch als Mensch gewachsen. War vielleicht nicht so gemeint, aber ich finde eigentlich diese taktische Option zu sagen, naja, ich setze auf die Karte Laufstärke und schaue halt im Radfahren auch mal, dass ich meine Kräfte spare, finde ich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, wenn das alles im Rahmen der Regeln vor allem und er durch keine Windschattenboxen verletzt oder so, verstehe ich immer nicht, dass ich habe immer das Gefühl, es wird immer so eine Taktik, wird immer so einverlangt. Ne? Wenn nicht einer irgendwie so von vorne bis hinten durchballert. Triathleten sind immer so ein bisschen so die Ritter gegen Windmühlen. Ehre um alles. Aber guck mal, wie oft wie oft hast du denn im Radsport die Situation, dass du hast ein Duo, was vorne ausreißt und es geht um den Sieg und der eine beschließt, ich übernehme einfach keine Führungsarbeit mehr. Gerade weil ich jetzt auch irgendwie sage, nö, ich bin der schwächere Sprinter oder so, oder, ne?
Ja, ist assig.
Ja, aber es ist eine ganz legale taktische Situation, wo ich das Gefühl habe, dass zum Beispiel im Radsport das viel mehr akzeptiert ist als Taktik.
Nee,
im Triathlon wird es immer so sehr so,
Nee, nicht unbedingt. Nicht? Also, weil im Radsport spielen ja natürlich auch teamtaktische Dinge dann nochmal eine größere Rolle und teilweise musst du einfach nicht fahren, weil dein Captain hinten ist oder sowas. Dann ist es von vornherein klar und da regt sich auch keiner drüber auf. Aber ich muss halt, ich finde es nicht in Ordnung zum Beispiel, wenn man jetzt mal so sieht, auf Hawaii, da gibt es vielleicht zwei oder drei, die vorne wegfahren, und wir haben eine Verfolgergruppe von 5-6 Mann, und da sind immer nur zwei oder drei, die vorne Arbeit machen, und hinten hängt halt einer einfach hinten drin und wechselt halt sich nicht ab, ne? Und genau da kommen wir jetzt vielleicht auch nochmal dazu, es war auch der 73 Texas, und genau da ist das Beispiel, was Lionel Sanders auch gebracht hat, sagt er, ich schlepp doch nicht die ganze Gruppe mit, wir haben Headwind, wir haben richtig starken Gegenwind und fahren schnurgerade, ich bin doch nicht der Einzige, der vorne fährt, und du kannst in dieser Windschattenbox, du profitierst, wenn du hinten her fährst. Von daher, und da ganz muss klar, da muss jeder mal was machen, wenn man wegkommen will von bestimmten Läufern oder von, ne, von den schwächeren Schwimmern, die abgehängt wurden. Und da finde ich halt, und das wurde ja Patrick auch so in der Vergangenheit so ein bisschen so auch ausgelegt, so, ne? Du kannst nicht in der Gruppe mitfahren und nur profitieren und selbst halt nichts machen. So.
Ja, aber es heißt ja immer so schön, hate the game, not the player.
ja, okay, aber so einfach ändern wir halt die Regeln halt auch nicht, ne?
Ja, in der Mainstream-Öffentlichkeit wird es natürlich auch immer so dargestellt, beziehungsweise auch die meisten finden es natürlich geil, wenn Kienle dann irgendwie vorne raus ballert, ja, für die ist es ja dann irgendwie unwillkürliches Vollgasfahren, was es aber eigentlich auch nicht ist, aber es wirkt halt dann
so. Es wirkt so, ja.
Und dann ist natürlich dann jemand, der dann taktisch fährt, dann nicht unbedingt hoch im Kurs. Es ist aber schon so, dass es halt Athleten gibt, die dann einfach, das ist zu deren Strategie, manche zu deren Lebenseinstellung, hat man das Gefühl, noch nicht mal einen guten Willen zu zeigen. Ja. Und das ist, finde ich, auch dann manchmal problematisch. Wenn man nicht kann, dann ist ja kein Problem, wenn man dann die taktischen Regeln ausnutzt. Aber wenn man das permanent betreibt und nicht zumindest mal probiert, mal zumindest vorne mitzufahren oder mal irgendwie die Pace zu machen, ja, dann fehlt es an Akzeptanz dann innerhalb der Profi-Kollegen, muss man einfach sagen. Es gibt einfach so ein paar Leute, weißt du ganz genau, wenn der drin ist, den wirst du nicht sehen, ja, das ist einfach so.
Wo war das nochmal, wo, ich glaube, Hawaii 2019, da wollte doch auch irgendwer, ein Deutscher, wollte sich doch in der Führungsarbeit beteiligen, und dann kam nur irgendwer vorbei und sagte, ey, bleib einfach hinten, es bringt nichts. Weißt du, wenn man Goodwill zeigt, aber dann halt so merkt, ey, der andere ist einfach stärker, oder es ist halt gerade nicht so, war das nicht, wie war denn das mit...
Ich glaube, Maurice Clavel?
Nee. Also eine ähnliche Situation.
Auf dem Rückweg dann schon von Harvey.
Cam Worth oder so, ne? Cam Worth war der vorne gefahren ist.
Ja, das kann sein, ja.
Und entweder war das...
Und Cam Worth hat so gemeint, ey, come on, lass mich einfach fahren.
Ich glaube, es war sogar Sebi oder so. Also es war schon...
Ja, es war schon, waren zwei stark, also...
Und die Situation gab es zweimal, die gab es auch in Rot, wo Cam Worth eigentlich die ganze Zeit vorgefahren ist und Sebi hintenher. Und Sebi hat auch gesagt, ich wollte mal vorbeifahren, aber
es war dann, genau, also ich meine, sowas gibt es ja auch. Das gibt's auch, ja. Ein Sebi zum Beispiel wäre halt so jemand, ey... Ich möchte mich auch beteiligen, so, ne?
Ja. Aber wie gesagt, es ist halt immer leicht gesagt, wenn das Radfahren natürlich eine absolute Stärke ist, von anderen immer zu verlangen, leiste bitte das Gleiche wie ich. So,
ja, aber nicht das Gleiche, aber versuch doch so ein bisschen eine Allianz zumindest. Mhm. Also, wie auch Horst so gesagt hat, so ein bisschen Goodwill und...
Ja, es ist halt so eine Sache.
was ich unbedingt sagen wollte, was mich wieder mega beeindruckt hat, Nicolas Bierig.
Hat, glaube ich, auch alle beeindruckt, die dort waren.
Ja. Und zwar auch in welcher, wenn man dann mal so auf das Gesamtergebnis guckt und die Gesamtzeit, also da, wir haben ja schon viel auch über Daniela Rief und im Vergleich zu den Männern und so auch geredet, ne? Also die ist ja auch da, auch im Männerfeld immer so top drin. Und auch, so eine Nicolas Bierig, die da mit dem Straßenrad kommt und nur im Auflieger, was die da runterrockt als Trainingsrace dann auch irgendwo, es ist absolut... Wahnsinn. Und auch,
Weltklasse,
wie sie beim Schwimmen auch mit rauskam, das hat mich jetzt echt total geflasht. Das hätte ich wirklich so nicht gedacht, dass sie auch sie ist ja mit der Sarah Perez-Sala zusammen rausgekommen.
Ja.
Und wir kennen ja alle auch so ein bisschen näher, sage ich jetzt mal, Annalena Best-Pohl, die ja wirklich auch als sehr, sehr starke Schwimmerin bekannt ist und die ein super Rennen mit ihrem 7. Platz gemacht hat und da auch in allen Disziplinen gezeigt hat, dass sie auf einem guten Weg ist und ihre Hausaufgaben über den Winter, sage ich jetzt mal, super gut gemacht hat. Aber sie konnte zum Beispiel jetzt nicht mit den beiden mitschwimmen. Das war ja schon mal so interessant zu sehen. Hatte ich auch im Vorfeld schon gedacht, mal gucken, wie sie so in dem Vergleich ist. Und ich hätte nicht gedacht, dass Nicola mit Sarah Perez mitschwimmen kann. Ist dann wahrscheinlich mein Fault, also dass ich das falsch eingeschätzt habe. Aber fand ich cool.
Also ich hätte es, ja, ich hätte es auch nicht gedacht. Ich habe aber schon erwartet, dass die Nicola da was abbrennt an Leistung. Mhm. Olympisches Jahr, die ist in der Regel immer fit im Olympischen Jahr oder im Vorolympischen Jahr. Gran Canaria ist ja auch so ein beliebtes Trainingsziel der Schweizer. Und die Brad Sutton-Truppe hatte ja da wirklich auch einige Athleten am Start, neben der Nicola, den Max Studer, der die Kurzdistanz auf Gran Canaria gewonnen hat, und der Andrea Salvesberg, der, glaube ich, Siebter wurde. Ja. Also die kennen auch dort die Location und die Strecken und ja, aber das, klar, mit dem Zeitfahrrad, mit dem Straßenrad da so abzocken, das ist eigentlich schon ein Nachteil, also mit dem Straßenrad, selbst bei diesem krassen Kurs, ja, aber die drückt es dann einfach knallhart durch, ne? Also ja, die kannst du wahrscheinlich auch auf dem Ironman Cozumel-Kurs schicken, den hat sie ja gewonnen vor ein paar Jahren. Ja. Auch im Straßenrad wird das gewinnen. Also das ist schon beeindruckend.
Ja, und ich finde das halt auch immer wirklich auch beeindruckend, wie sie halt vom Kopf auch her so rangeht. Also für viele wäre schon von vornherein so, nee, wenn ich kein Straßenrad habe, bin ich nicht irgendwie...
Zeitfahrrad.
Zeitfahrrad habe, dann bin ich nicht wirklich konkurrenzfähig. Und es ist von vornherein halt schon irgendwie so eine mentale Macke, sag ich jetzt mal, so ein bisschen, ne? Oh ja, wenn mich jetzt jemand einholt oder überholt oder wenn ich jetzt die und die Zeit nicht schaffe, von vornherein schon. Aber für sie spielt sowas überhaupt nicht so die Rolle, ne? Die zieht das knallhart durch und es ist ja im Endeffekt ganz egal, was die Gegnerinnen fahren. Es sah so ein bisschen so aus, ja okay, alle fahren Zeitfahrrad und sind wie Sara Perez so Monster-Aero. Und dann kommt Nicola mit dem Mountainbike.
Ja, oder eine Lisa Nordén, auch so aero-getuned.
Ja,
schon krass. Ja. Da sieht man eigentlich, was alles so geht, leistungstechnisch.
Wobei das natürlich im Kontext als Vorbereitung für Tokio natürlich voll verständlich ist. Und da muss man sagen, vielleicht war das auch wirklich ein Vorteil, so diese entspannte Haltung im Voraus anzunehmen. Also das wirklich so als Trainingsrennen zu deklarieren. Manchmal geht es ja dann
aber das musst du erstmal schaffen.
Das musst du erstmal schaffen, aber andererseits, ey, wenn du schon solche Highlights hattest, also wie gesagt, klar, es ist Pandemie und jedes Rennen ist irgendwie gerade gefühlt ein Highlight, aber wenn Tokio deine 5. Olympischen Spiele werden, dann nimmt man sich, glaube ich, irgend so ein Challenge-Rennen auf einer kanarischen Insel, ordnet man denn auch als das ein, was es dann letztendlich ist, und geht dann, glaube ich, auch dementsprechend entspannt um. Trotzdem muss ich wirklich mal sagen, Nicola ist echt teilweise schwer einzuschätzen. Also es ist jetzt öfters so, dass ich, guck mal, dass der Weltcup in, ich glaube, das war Alicante oder so, wo man gesagt hat, so, boah, Nicola, auch da schon gut geschwommen innerhalb eines Weltcups und super Laufzeit und so. Ich bin mal richtig gespannt auf Daytona, so. Dann war Daytona so, wo man sagt so, ja, okay,
das gibt's nicht.
Ein bisschen underperformed und so. Dann war ich jetzt wieder ein bisschen vorsichtiger.
Ja.
Gut, man muss auch sagen, das Frauenfeld, klar, die da waren, hatten teilweise schon ihre Qualität, aber was waren jetzt 15 Athletinnen am Start oder so? Also es ist auch noch viel Luft nach oben. Aber trotzdem, die da waren, hat sie auf einmal wieder voll deklassiert, so sag ich das, ne? Und hat auch immer diese Leistung wieder rausgehauen, wo ich dachte so, wow, jetzt wieder immer so.
Ja, aber sie bringt halt dann Leistung, wenn es wirklich drum geht. Und ich meine, Daytona war für sie ja letztendlich auch irgendwie so ein Ausflug. Und sie sagt ja selbst immer, oh, diese langen Dinger oder diese typischen, das macht ihr ja gar nicht so viel Spaß. Also warum macht sie noch mal Tokio? Also warum macht sie Olympia? Warum macht sie die Kurzdistanz? Weil sie ist halt super spannend. Und
aber jetzt ging es ja auch um nichts. So.
Nee, aber aber es geht halt jetzt schon für sie doch in die
Vorbereitung.
Ja, und dann zählt sowas dann irgendwo doch halt mehr. Und ich finde es einfach nur toll, halt auch so, ihr ist es halt auch ganz egal, wie sie aussieht, was sie macht, was andere denken. Wenn sie da mit dem normalen Straßenrad hinkommt, wenn sie auf einer beim 73 Mallorca, wo es geschüttet hat, wo sie einmal auch auf dem Straßenrad gefahren ist, da zieht die Spülhandschuhe an, ne? Weil es einfach besser gepasst hat und oder mit so Regencaps, die fährt halt rum wie so, da wird jeder sagen, Gott, wie siehst du denn aus oder was machst du denn? Ja, es muss praktisch sein und das hat dir jetzt gut in die Vorbereitung gepasst und dann startet sie da und dann macht sie auch am Vortag noch, wie viel mal 50, keine Ahnung, im Schwimmen, schwimmt noch 5 Kilometer da, finde ich einfach nur stark, ja.
Ist ja nicht auch erfrischend, denn das geht so ein bisschen weg von diesem überwissenschaftlichen Training, was ja überall etabliert ist. Und klar, das ist halt auch Brad Sutton, darf man nicht vergessen, der lässt halt schon immer so trainieren und Nicola Spiri kennt das auch nicht anders und das ist auch genau ihr Ding. Finde ich eigentlich ganz sympathisch, wenn man dann sowas hört.
Ja, und das passt halt auch so gut rein. Ihre Familie kann jetzt noch mitkommen. Man darf halt auch nicht vergessen, sie ist eine dreifache Mutter, ne?
Ja.
Da musst du halt auch schon einen Spagat schaffen. Klar, sie sagt, wie viele Mütter, die im Hochleistungssport jetzt unterwegs sind, betonen immer, dass es ohne den Mann natürlich nicht geht. Also Anrete Huck natürlich auch. Chapeau, dass er das alles so möglich macht. Aber trotzdem ist sie die Mutter und versucht das halt alles, jedem da gerecht zu werden. Und das scheint so, als ob sie es auch wirklich wird. Ja.
Absolut.
Ohne Allüren, total bodenständig und echt, cool.
Aber wo du sagst, Horst, mit dem Brad Sutton und so, er hat ja auch jetzt gerade einen Blog dazu frisch veröffentlicht, wo es ja genau darum ging. Also dass er sagt, er, weil halt auch, wie die gesagt haben, so, oh, sie ist noch 50 mal 100 geschwommen. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass jetzt 50 mal geballert ist oder so. 100er klingt immer so ein bisschen so, oh, man schon 100er, das klingt immer so ein bisschen nach schnell oder so. Aber Brad Sutton, also man macht es, also generell machen es alle so. Brad Sutton ist sowieso noch ein bisschen extremer, weil die Serien sehr stupide sind. Normalerweise würde man vielleicht so Einschwimmprogramme machen, 25er, 50er, denn da macht man, was ich, ein paar mal 400 oder, weißt du, dass man so innerhalb eines 5-Kilometer-Programms, und wenn das im Jahr 1 ist, dann kann natürlich eine Athletin mit der Fitness einer Nitko Spirik trotzdem natürlich noch ein Rennen puffern. So, also du bist, ne, du wirst es nicht bei deinem Hauptwettkampf machen, aber bei so einem Vorbereitungswettkampf, ey, no way, das kannst du komplett aus dem, oder sie kann es auf jeden Fall auch komplett aus dem Training machen. Aber wie gesagt, nochmal, und ich stimme ja beim Brad nicht mit allen zu, er hat ja auch viele Ansichten, wo ich sage, so, aber das ist ganz klar, dass er sagt, so, es macht keinen Sinn, oder in den allermeisten Fällen macht es keinen Sinn, jetzt mal so 1500 am Stück zu schwimmen oder so. Spätestens nach 300 Metern ist die Technik komplett wasted. Und er hat teilweise wirklich Athleten, mit denen schwimmt er dann einfach 25ern, wenn die halt technisch schwächer sind. So. Dann hast du halt super viele 25er, die du schwimmen musst. Aber die sind halt dann natürlich auch teilweise mit recht kurzer Pause, aber halt eben so, dass du es halt wieder schaffst, technisch auf einem sauberen Niveau zu schwimmen. Und das bringt dir dann viel, viel mehr. 50 mal 100 zu schwimmen, bringt dir viel, viel mehr, als wenn du jetzt die 5 Kilometer mit größeren Intervallen durchschwimmen würdest. Das ist halt auch so ein bisschen sein.
Ja, und alle seine Athleten sind ja sonst was für Umfänge gewohnt. Also,
und das, anscheinend das ist, auch,
kommt ja auch noch mal
und dazu. Anscheinend auch kommen die damit klar, relativ wenig Abwechslung zu haben. Mhm. Kann man nicht, also es gibt ja auch viele Trainer, das finde ich ja auch sehr gut, die lassen sich viele Sachen einfallen, die machen denn, die denken sich quasi jede Woche andere Intervalle aus, andere Längen, bringen Lagen mit rein oder haben sonst was für Ideen oder so, ne? Einfach mit dem Anspruch, das ganze Training einfach ein bisschen interessanter zu machen und weniger langweilig und kurzweiliger für den Athleten. Und gibt aber auch Trainer, Brad Sutton scheint da einer zu sein, die sagen, es muss einfach und praktisch sein, ja.
Ja, keep it simple. Klar, der Erfolg gibt ihm recht. Aber man kennt halt nicht die Fälle, die halt irgendwie ausgebrannt den Sport aufgeben.
Ja, gibt das ist man meistens. Man muss Trainer auch immer nach, am besten nach der Breite ihres Spektrums bewerten, welches sie ausbilden. Und da würde ich schon sagen, dass man beim Brad ganz klar sieht, okay, er hat halt gerade mit Nicola und Dani, Eva nimmt gerade den Tisch auseinander, zwei Athletinnen, die voll drauf anspringen. Aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, welche Männer trainiert er eigentlich gerade, die jetzt so richtig abgehen?
Und du bist nicht mehr auf dem neuesten Stand. Daniela Rief ist nicht
mehr. Stimmt, die trainiert sich ja jetzt selbst, ne? Die Schweizer Illustrierte kam es. Was?
Ja, die Schweizer.
Ernsthaft?
Interview, ja.
Braucht mal was Neues.
Also die große Überschrift war natürlich, ich habe mich auch schon in eine Frau verliebt. Also, ne?
Das ist so ein bisschen Gala-Magazin-mäßig.
Ja, genau,
so ein bisschen
genau.
Aber sie hat das Yellow selbst Press geteilt. Also ich denke, wenn man selbst jetzt das auch nochmal explizit auf seinen Social-Media-Kanälen dieses Interview teilt, also, dann ist das jetzt nicht so alles aus der Luft gegriffen. Ne? Es ist jetzt nicht so Bild-Zeitung.
Sie wird da dahinter stehen, auf jeden Fall. Es ist halt lustig, was die Überschrift ist. Ne? Also wenn jemand vielleicht in der Öffentlichkeit irgendwo eine gewisse Form von Homosexualität oder irgendwas da irgendwie outet, dann ist das natürlich die Headline und nicht irgendwie, keine Ahnung, ich trainiere mich jetzt selbst oder so. Worum es natürlich viel, viel mehr in den Artikel ging. Aber war interessant. Also es ging sehr viel um Selbstfindung. Bin ich noch glücklich? Was macht mich glücklich? Macht mich der Erfolg, der sportliche Erfolg noch glücklich?
Es war ein sehr, sehr interessanter Artikel und zeigt auch nochmal
die anderen Facetten. Ich habe den Artikel nur überflogen. Ja, ich hab nur gelesen, dass sie ihren Bachelor fertig gemacht hat oder die Bachelorarbeit abgegeben hat.
Das war das Einzige, was du rausgenommen hast. Ja.
Ja, aber mit Brad Sutton habe ich so gar nicht rausgelesen. Deswegen.
Nee, dass sich das im Guten, also es hat sich im Guten getrennt.
Mhm. Auf alle Fälle wohl, ja.
Und sie schätzt den Brad Sutton sehr, aber sie möchte mehr für sich selbst da Verantwortung übernehmen und ja, sich da verwirklichen und finde ich halt auch einen mutigen Schritt.
Absolut.
Sich selbst da zu trainieren und hat auch, welches Rennen hat sie schon gewonnen? Dubai, war das Dubai?
Ja.
Ja.
Was glaub, zeitgleich ja, mit Daytona war.
Genau, ja. Genau. Und hat ja gesagt, das hat sie auch als Renner herangeführt, wo sie gesagt hat, da hat es ja schon mal sehr gut geklappt. Das hat sie auch schon in Eigenregie ist es angegangen.
Ja. Na, perfekt. Ist Brad Sutton ein Schweizer Verbandstrainer? Weißt du das?
Oder wisst ihr das? Ja, ich glaube schon, dass er also jetzt wage ich mich auch so ein bisschen auf unbekanntes Terrain. Aber auf jeden Fall war er mal ein Schweizer Cheftrainer oder was auch immer, wie die das nennen. Ob er das jetzt noch ist, ich bin mir jetzt nicht ganz so hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall trainiert er noch viele Schweizer. Also neben der Spirik auch auf jeden Fall den Andreas Salvesberg. Ja, ich bin mir jetzt aber nicht so hundertprozentig sicher, ob er jetzt noch wirklich aktuell die Position, aber bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auf jeden Fall darüber informiert werden. Nachhinein-Podcast, da wird es auf jeden Fall. Ich weiß ja, dass unsere Schweizer hören und
Wäre mal interessant zu hören.
Ja. Genau. So viel zu Gran Canaria. Wir haben jetzt gar nicht so einen platzierungstechnischen Überblick gegeben.
Der sollte aber von allen dann.
Sollte ja, aber, wir haben uns ein bisschen darauf geeinigt, dass wir jetzt nicht unbedingt jetzt die Ergebnislisten vorlesen, denn die sind für jeden einsehbar und die meisten werden sich ja auch schon so informiert haben und wir erzählen immer einfach das, was uns für wichtig erscheint, so die Side Notes, was uns da wichtig erscheint.
Genau. Gut. Dann machen wir mal weiter.
Sehr gerne.
Wollen wir noch mal kurz über Super League sprechen?
Können
wir schon, ne?
Können wir noch mal anreißen? Nach London, das zweite Super League Rennen in Rotterdam.
Du hast dich ja sehr gefreut. Gerade im Frauenfeld hatten wir die Gewinnerin Sophie Caldwell. Und die wird von Gregor auf Instagram stark verfolgt, muss man sagen. Aber nicht unbedingt wegen ihrer.
Ja, sie ist auch hot. Also jetzt nicht.
Jetzt bin ich immer gespannt.
Achso, du wolltest ja nicht wegen ihrer triathletischen.
Ich wollte eigentlich eher darauf hinaus. Gut, also er hat natürlich, das muss man auch zugeben, er hat einmal so, da war so eine andere Kameraperspektive, da haben sie so die Rückenansicht der Athletin gezeigt. Also da hat er auf den Bildschirm gestarrt, habe ich so gesagt, sag mal.
Alter, hat ihn durchdrückt.
Hat die einen Rücken.
Die hat schon ein ganz schönes Kreuz, ne?
Also da habe ich meinen Mann angeguckt und habe gedacht, Jesus, was ist denn jetzt mit ihm los? Aber Sophie Caldwell folgt ja eigentlich aus anderen Gründen noch, weil wer Gregor so ein bisschen kennt, weiß, er ist ein sehr großer Tierfreund. Und wir hätten hier eigentlich auch schon, wenn ich nicht mich immer so dagegen sträuben würde, wir hätten hier schon einen halben Zoo, wenn es danach ging. Aber könnten wir auch nochmal von deiner...
Hätte ich euch gar nicht eingeschätzt, oder Gregor hätte ich gar nicht eingeschätzt.
Doch, wir müssen vielleicht auch nochmal von seiner Falkenattacke erzählen. Kommt vielleicht auch gleich noch. Nee, aber Sophie Caldwell, um jetzt endlich mal diesen Satz zu Ende zu bringen, verfolgt er wegen ihrer Hühner.
Ja.
Ach was.
Ich frage mich manchmal, was da so gackert, was nicht ich bin.
Es ist so interessant.
Das ist dann, wenn er das Handy ein bisschen lauter hat, ja.
Sie hat quasi, und zwar auch Hühner, das finde ich halt besonders cool, aus so ehemalige gerettete Legebatterien-Hühner. So Hühner gerettet, die quasi... früher Eierlegemaschinen waren.
Ja.
Und die hat sie genommen und die hatten ein richtig schönes Gehege aufgebaut. Die dürfen dann auch immer so schön im Garten da frei rumlaufen und so und laufen ihr inzwischen auch hinterher. Also sie ist inzwischen voll die Chicken Mom inzwischen voll. Und es ist halt krass, ne? Also wenn man sich, sie hat ja auch so, dass sie gewisse Stories ordnet und man kann sich dann noch im ReLife anschauen. Schau dich ruhig ihre Hühner-Stories an. Wie die am Anfang aussahen. Hühner, die sie bekommen hat, du siehst so richtig, dass sie aus so einer richtig krassen Massenhaltung kommen. Die
ganz
waren zerzaust und sahen total schrecklich aus. Und inzwischen, die sehen on point aus. Die haben so ein schönes Federkleid. Es ist echt...
Das guckt er sich jeden Abend an nochmal. Die Highlights, das schöne Federkleid der Hühner von Sophie Caldwell.
Kleintierzüchter Gregor Buchholz. Seine Expertise wird gefragt.
Man merkt echt, Federkleid und so. Da hat sie echt einigen Lebewesen was Gutes getan. Kann man nicht anders sagen, ja.
Ja, und dir eine große Freude bereitet. Und sich selbst eine noch größere, indem sie in wirklich ganz besonderer Manier diese zweite Auflage dieses Jahr der Super League gewonnen hat.
Ja, ja. Muss man sagen. Großes Duell ist eigentlich so abgelaufen. Beth Potter versus Sophie Coldwell. Also wieder britisches Duell. Komischerweise, es ist halt schwer mit diesen Curved-Laufbändern das irgendwie abzuschätzen. Mhm. Diesmal ist auch Sophie Coldwell deutlich stärker gelaufen. Ich denke mal auch, dass Beth Potter ein bisschen beansprucht war nach ihrem 5-Kilometer-Weltbestzeitlauf, der zwar noch nicht ganz offiziell ist und nie offiziell werden wird, aber es hat ja schon medial auch gerade in Großbritannien schon ziemlich eingeschlagen. Ich glaube, da hat sie einiges zu tun gehabt. Ja. Aber trotzdem hat sie eine starke Leistung gezeigt und natürlich gut gegengehalten, aber Sophie Coldwell hat das Ganze für sich entschieden.
Ja, und weil du auch das gerade mit den Curved-Laufbändern nochmal sagst, das war sicherlich auch für Lisa Tertsch doch eher ein Problem, auf dem Laufband zu laufen. Also weil da war sie nicht wirklich konkurrenzfähig. Es war natürlich auch ihr erster Einsatz jetzt bei der Super League oder bei den Arena Games auch. Und das kann man auch nicht so für so 100% nehmen,
man merkt würde ich sagen. Also man merkt es total. Einige Läufer kommen gut damit klar und manchmal gibt es halt da wirklich Nichtläufer. Also ich muss sagen, bei Lisa Tertsch, die ist ja wirklich schon gehört zu den besten Läuferinnen, auch auf WTS-Niveau, ganz klar, hat ja auch schon da wirklich absolute Top-Leistung gebracht im Laufen. Die Läuferleistung dort sehr durchwachsen. Mag natürlich auch daran liegen, so seit langer Zeit erstmal wieder so der erste Wettkampf und dann ist alles anders. Ja. Das ist natürlich auch ein Faktor, der spielt rein. Aber ich denke mal auch
sie konnte ihre Laufstärke einfach überhaupt nicht
so richtig zeigen. Es ist aber trotzdem interessant, dass sie Vierte wurde insgesamt. Denn dieses ganze Rennen kommt ihr nicht wirklich entgegen. So, sie ist halt nicht die Schwimmerin und das Schwimmen ist dort extremst wichtig, extremst. Und eine Anna Godoy hat sich dann letztendlich ihr gegenüber dann trotzdem durchgesetzt. Und eine Anna Godoy ist dann halt doch dann eher eine bessere Schwimmerin, hat es vor allem ja auch durch richtig, richtig gute Wechsel gemacht. Ja. Das hat es ihr letztendlich gebracht. Ansonsten wäre für Lisa vielleicht noch das Podium drin gewesen. Ja, aber konnte dann auch läuferisch das nicht umsetzen, was sie sonst dort kann. Deswegen immer so eine spezielle Sache und noch viel extremer war es bei den Männern. Bei den Männern war ich auch extrem gespannt, weil zum ersten Mal so die Franzosen so richtig mit teilgenommen haben. Ja. Also Anthony Pujat und auch, du hast mir die Liste geschickt von den Frauen, hast du auch eine Liste von den Männern? Wer war denn jetzt hier der zweite Franzose? Der Weltmeister, der Vize-Weltmeister von 2007.
Raphael Aurélien.
Ein absolutes Schwimmtier.
Aurélien Raphael. Dann mach mal Vor- und Nachname richtig hier.
Genau, Aurélien Raphael. Also wirklich ein Schwimmbiest, kann man nicht anders sagen. Hat er auch irgendwo gezeigt, dass er das richtig, richtig gut kann. Aber ich weiß, auch wenn er zu Juniorenzeiten wirklich auch auf weltmeisterlichem Niveau unterwegs war, aber in der Elite, man muss das so sagen, er ist läuferisch nicht konkurrenzfähig. In einem normalen Triathlon. Klar, hier und da mal in irgendeinem Europacup oder so etwas, aber spätestens ab Weltcup und WTS sowieso hat er da eigentlich nichts mehr zu melden. Aber der konnte einfach richtig, richtig gut laufen auf diesen Curved-Laufbändern und ist dort Zweiter geworden.
Ja, und letztendlich, aber er konnte Dritter ist er geworden. Dritter, ja. Alexi hast du unterschlagen. Alexi,
ja, stimmt, genau. Ja.
Aber er hat es halt auch absolut in den Wechseln verkackt. Das war halt sein großes Problem. Also wenn man das gesehen hat, bis er immer reingesprungen ist ins Becken, also wenn davor Radfahren oder Laufen war, oh Jesus, also
besonders im zweiten Lauf, weil da habe ich gesagt, den gewinnt er. Zweites Rennen, es hört mit Schwimmen auf und er konnte auf diesen Curve-Laufern gut laufen, beim Radfahren sowieso ist er ja auch stark und dann habe ich gedacht so, safe. Also das Ding gewinnt er und dann wäre es nochmal, wenn er das zweite Rennen gewonnen hätte, Richtung Maarten van Riel, der ja dominant alle drei Rennen gewonnen hat, auch schwierig. Aber gut, da hat er es komplett verkackt mit der Badekappe und so, das aufzusetzen. Ist dann, glaube als einer der Letzten ins Wasser gesprungen. Da geht es ja alles um Sekunden und ist dann trotzdem noch relativ weit vorgeschwommen. Aber hat da vieles verschenkt. Aber trotzdem aufs Podium. Ne? Ein Kandidat hätte ich nie gedacht. Ich hätte wirklich einen Anthony Pujat oder so eher nach vorne gesetzt. Aber so ist es.
Ja, ich fand es interessant, dass der Martin van Riedel in seiner Schwimmtechnik so extrem nach oben atmet. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Podcast schon erwähnt hatte, bei dem London-Rennen, aber der atmet quasi zur Decke.
Echt?
Und ist aber trotzdem sauschnell. Also technisch ist es irgendwie Kraut und Rüben, aber effektiv ohne Ende. Und der Top-Schwimmer in dem Rennen war ja der Anthony, meine ich, oder? Mit dem extrem ruhigen Schwimmstil, sah super gut aus.
Ja, ich finde eigentlich, dass Jonas Schomburg immer sehr gut aussieht.
Ja, nee, das war derjenige, der die schnellsten Schwimmzeiten immer abgelegt hatte.
Also entweder war es Anthony, ich weiß jetzt, die einzelnen Schwimmzeiten weiß ich nicht, aber Anthony und Raphael sind so die beiden.
Ja, aber es war dieser Anthony, meine ich, weil der sah extrem schnittig aus.
Also der sieht auch extrem schnittig aus und geschmeidig.
Ah ja.
Hey, was machst du? Hat der auch Hühner oder was? Oder
warum ich sehe schon, super dick ist so euer Thema. So, je nach Feld. Ja.
Genau.
Und ich habe, was mir noch aufgefallen ist in der Analyse, dass das ist scheinbar ein Trick bei diesen Curved-Laufbändern, dass man nicht so abstößt am Anfang. Man hält sie am Geländer.
Ja, fest, das habe ich auch gesehen, ne?
Und
ja,
drückt sich erstmal ab, damit man so ein bisschen Geschwindigkeit aufnimmt. Und dann läuft man quasi in seine Pace rein.
Ja, das haben sie auch mal gesagt, ne? Dass es gerade nach dem ersten Durchgang ist es total slippery, weil es alles nass ist. Und dann,
Ja, das hat auch übrigens noch der Experte am Tag, Richard Murray himself, auch immer noch mal zum Besten gegeben. Und wir dann auch immer so gedacht, warum startet er eigentlich nicht? Was macht Rich, ne?
Stimmt.
Und dann immer so, na, er konzentriert sich ja auf Tokio, ne? Also die anderen ja nicht so, ne? Also die machen eher nur so ein paar andere Wettkämpfe. Tokio ist so.
Seine Frau muss abliefern und er schaut sich das dann an.
Oh, und seine Frau, ey, die tat mir wirklich.
Schwarzen Tag
die
gehabt,
tat ja. mir ja diesmal wirklich leid. Also die wurde Rachel. Ja sogar so, also Rachel ist ja völlig außer Form. So das hat mir so leid. Das hat die Reporterin dann da so gesagt. Also sie ist ja wirklich überhaupt keine Form. Das kann man ja überhaupt nicht sagen. Also,
ja,
also sie ist jetzt nicht völlig außer Form. Sie hatte einfach einen scheiß Tag, ja. Kommt halt vor.
Weiß man nicht, ne? Vielleicht muss man auch. Also auf jeden Fall war es eine ehrliche Aussage. Ne? Rachel wird auf keinen Fall zufrieden gewesen sein mit
Nein,
ihrer Leistung.
Nein, auf keinen Fall. Aber wenn du das im Real Life dir nochmal anschaust, wie du da auseinandergenommen wirst, also sie wurde ja demontiert. Ja, also mir tat es schon ein bisschen leid. Ja.
Tja, genau. Aber diesmal ohne Tim Don am Start, ne? Der Altmeister hat den Weg nach Holland nicht gewagt.
Gar nicht so die Special Guys. Ja, Daniel Beckegaard hatten wir.
Ja, das wäre jetzt geil, wenn du jetzt so eine Legende aus Holland nehmen würdest. Da gibt es ja auch so ein paar. Kennt ihr noch Erik van der Linden?
Nee.
Ja, also namentlich.
Europameister, Kurzdistanz? Ah, come on.
Aus den historischen Büchern, ja, die ein bisschen eingestaubt sind.
Ja, okay, das ist vielleicht zu früh. Okay.
Aber ich kann
der Geschichtshorst kommt jetzt wieder.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann dem nichts abgewinnen. Also das mag marketingtechnisch. Ich fand auch Tim Donstadt, ehrlich gesagt, nicht wirklich cool, weil ja, dann hast du so vorher ein paar Storys, die du erzählen kannst und er mit seinem Halo und aber wenn vorher, sorry.
Wie du.
Ja, also wenn, okay, nicht falsch verstehen, aber wenn
Gregor steht mir auf Hühner
der Schippe,
als auf Halo.
Macht Hawaii. Ja, sorry. Und,
weißt du, aber wenn vorher ganz klar ist, dass dieser Athlet in diesem Wettkampfformat nicht konkurrenzfähig ist, dann denke ich halt immer so ein bisschen so, ja. Also ich hätte da lieber 10 Athleten, wo ich nicht weiß, wer gewinnt, weil die alle so dicht beieinander sind, als dass ich jetzt irgendwie so einen Star vom Ironman habe oder so.
Und was wäre, wenn er noch Hundewelpen hätte?
Genau, wenn Tim Don Hundewelpen
und Küken dabei hätte, dann würde es gehen, die Kombination da ist. Sie hat nicht nur einen extrem durchaus definierten Rücken, sie hat auch noch das Rennen gewonnen und rettet auch noch Hühner aus den Legebatterien. Also das kommen ja mehrere Sachen zusammen.
Vielleicht hätte sie auch dir helfen können bei deiner Greifvogelattacke diese Woche.
Das hättest du vielleicht geschafft,
Was wäre denn da? Wärst du dann vielleicht nicht in den Bach gefallen? Das habe ich ja nämlich noch nicht gesehen. Gesagt.
Du wurdest von einem übermächtigen Adler, den es ja eigentlich gar nicht gibt, quasi aufgelupft, oder?
Yeah,
ja, aber man darf es wirklich jetzt mal nicht so. Ich war echt geschockt, als er mich angerufen hat und erzählt hat. Ja. Deshalb blutet.
Mach dir keine Sorgen, ich verbinde mir noch gerade den Kopf, aber. Nee, aber keine Ahnung, also ich bin auch gar nicht irgendwie groß in der Wildnis gelaufen hier bei uns im Stadtwald und auch wirklich ein recht bekannter, ausgebauter Weg. Hab auch erstmal nicht viel mitbekommen, weil natürlich Musik Kopfhörer in den Ohren und so. Und auf einmal den mega Schlag auf den Kopf und ich denke oh krass, jetzt ist mir so ein richtig dicker Ast auf den Kopf gefallen. Und guck nach oben, dann sehe ich schon so, irgend so ein Habicht oder Bussard oder whatever, schwebt schon so über mir und fixiert mich schon so und setzt so zum zweiten an. Dann denke ich so, oh ja, fuck, was machst du, weißt irgendwie aus, und hab dann vergessen, dass natürlich direkt neben mir so richtig bergab ging, weil dann, weiß ich nicht, welcher Bach daneben da verlaufen ist, aber
da war so ein Gefälle, so
halb runtergestürzt, die Abhänge runtergestürzt, dann extremst wieder auf allen Vieren nach oben geklettert, hochgekämpft. Dann war er irgendwie erstmal weg und dann bin ich weitergelaufen und dann habe ich irgendwie nochmal immer geguckt und habe dann irgendwann gesehen, oh fuck, er fliegt einen zweiten Angriff. Wirklich, und ich war mindestens schon 60 Meter weitergelaufen. Oh, so weggeduckt und so, das war echt heftig.
Aber du, ich kenne das, ich hatte dasselbe Erlebnis vor 3 oder 4 Jahren bei meinem Vater, der wohnt im Ried auf dem Land und da gibt es so Auen. Also Wiesen mit Brutplätzen von Vögeln, und ich wurde genau dieselbe Situation attackiert am Kopf, hatte dann auch so eine blutige Wunde und auch wollte auch wieder zum zweiten Mal ansetzen, ich sag mal Geier, ja, war riesig, war immens, gewesen, ne? Ja, war 5 Meter Spannweite, aber ist echt, man kriegt einen Schrecken fürs Leben, das ist schon krass eigentlich. Vor allem hast du auch Schiss, da nochmal entlang zu laufen, das kommt noch
dazu. Ja, so lächerlich, ne, also ich habe mir auch gedacht so, war eigentlich so ein kleiner Vogel, was soll er da machen, ne, wenn er selbst nochmal angegriffen hätte, irgendwie, er kann dich ja nicht töten, also glaube ich jedenfalls, aber irgendwie du denkst dir halt in dem Moment so, oh fuck, ey, wenn er jetzt nochmal, dann kommt er nochmal angeflogen, dann denkst du dir so, ach du Scheiße, und letzte, wo ich nochmal gelaufen bin, dachte ich so, ja, ich laufe da mal noch nicht lang, so. Ja, wobei eigentlich es war schon ein Greifvogel, aber letztendlich ist es trotzdem ein Vogel, ne? Aber wenn so eine Dinger trotzdem angreifen, man kennt die Natur ja nicht mehr, ne? Man ist ja so als Stadtmensch auch so, man hat ja keine Verbindung mehr irgendwie, alles ist, man hat den Tod auch irgendwie aus der Gesellschaft irgendwie verdrängt, man sitzt nur noch am PC und macht Büroarbeiten.
Du anscheinend, ja.
Wenn er mal so die Urgewalt der Natur auch wieder zurückschlägt und einen attackiert, dann ist man schon ein bisschen überfordert so.
Ja, aber das ist noch harmlos. In Australien gibt es ja diese Magpies. Ihr habt schon mal gehört, das sind diese Flötenvögel, so schwarz,
weiß. Die flöten nicht voll.
Ja, ich kenne mich da mega aus. Und die attackieren ja permanent Radfahrer dort, aber mehrfach, so 5, 6 Mal. Die hauen dann immer voll auf den Radhelm und das ist ein Riesenproblem teilweise.
Boah, ja.
Müsst ihr mal googeln, Magpie-Angriff.
Kennt ihr den Emo-Krieg in Australien?
Nee.
Der Emo-Krieg, könnt ihr so auf Wikipedia suchen, Emo-Krieg von 1932. Da gab es in, ich glaube, irgendwo in Westaustralien eine Emo-Plage. Also Emo sind ja diese großen Vögel, die halt nicht fliegen können, sondern nur so laufen. Und ich weiß nicht, ob irgendwie so Trockenheit oder Dürre oder so, auf jeden Fall sind diese ganzen Emus, und es sind halt Hunderttausende an Zahl gewesen, die haben halt angefangen, über die Felder der Bauern herzufallen und natürlich alle Ernten zu vernichten, und dann haben sie so eine australische Spezialeinheit engagiert, die die Emus letztendlich abknallen sollte. So. Mhm. Und da wurde am Anfang sich auch noch so ein bisschen drüber lustig gemacht, die sind sogar noch so mit Jeep und so Flakgeschütz und so, ne, da in die Wüste gefahren und sind letztendlich aber gescheitert. Also die haben immer versucht, die Emus irgendwie zu bekommen, und ich glaube, sie haben insgesamt 200 Emus abgeknallt, war aber deutlich, deutlich weniger, als sie eigentlich machen wollten. Also die Emus waren erstens mega schnell, die können so schnell laufen wie ein Jeep, die waren irgendwie wie vorgewarnt, also wenn es irgendwie einen erwischt hat, dann wussten alle schnell Bescheid, dann hat sich die Herde immer ganz schnell verdünnisiert. Und trotzdem waren sie immer wieder ein Ärgernis für die Bauern und haben die Felder zertrampelt und so. Letztendlich, also diese australische Spezialeinheit hat es nicht geschafft, dieser Plage Au-pair zu werden. Und irgendwann hat sich das Problem dann gelöst, weil letztendlich die Erntezeit vorbei war und so. Und dann war das nicht mehr so interessant, dann sind diese ganzen Kohorten weitergezogen. Aber im Nachhinein wird immer gesagt, die Emus haben den Emo-Krieg von 1932 in Australien gewonnen.
Krass. Leistungskurs Geschichte, oder wie?
Biologie, Geschichte, ist der so Wahnsinn. Ein Mix, ja, wir sind interdisziplinär.
Der Kreis schließt sich vom Vogelexperten zum Vogelexperten. Ja.
Aber weil wir jetzt gerade schon in Australien sind, können wir mal eine Überleitung machen zum australischen Olympic-Team, das zur Hälfte steht.
Ja.
Auch so ein bisschen auf dein Thema überleiten, Gregor. Ja, es geht in großen Schritten nach Tokio.
Richtig, ja.
Und wir haben mit Jake Birdwhistle, Birdwhistle.
Ich glaube.
Weil wir es ja von Vögeln hatten. Und Ashley Gentle zwei Starter, die schon nicht vorgeschlagen sind, die qualifiziert sind. Und da haben die Australier ihren...
Wobei vorgeschlagen, ehrlich gesagt, kein so schlechtes Wort ist. Ja. Denn ganz, also man muss als allererstes sagen, es ist super schwierig, wirklich super, super schwierig, irgendwie herausfinden zu wollen, wer eigentlich schon von seinem Verband jetzt gesetzt ist für Tokio oder nicht. Bei den ganz viele Nationen machen es oder haben es auch so gemacht, dass sie ultraschwere Quali-Kriterien haben. Also natürlich ganz viele hatten damals beim Tokyo-Test-Event 2019, inzwischen schon fast zwei Jahre her, war natürlich der Wettkampf, wo die Quali war. Und sehr viele, also die Briten haben es ja sogar dann wieder geändert. Da war es ja damals, dass man gemerkt hat, oh, in Tokio ist ja extrem heiß um die Zeit. Und dann hatten sie jetzt das Frauenrennen verkürzt. Da war ja nur noch 5 Kilometer. Und dann hatten die Briten zum Beispiel gesagt, naja, okay, das wäre eigentlich unsere Quali gewesen, aber machen wir nicht mehr. Aber Amis, Briten und auch Australier zum Beispiel hatten dort extremst harte Quali-Kriterien wieder. Also du musstest Top 3 machen und dann warst du qualifiziert. Und das hat natürlich kaum einer so. Nehmen wir jetzt mal bei den Australiern, hat keiner eine Top-3-Platzierung gemacht, weder bei den Frauen noch bei den Männern. Und denn,
das war aber auch alles zu erwarten.
Das war auch zu erwarten. Das
wussten die
alle.
Das
wissen die eigentlich alle. Das heißt, eigentlich ist es extrem vielen Athleten bewusst, dass am grünen Tisch entschieden wird und dass sie dann durch andere Leistungen auch überzeugen müssen. Und?
Beziehungsweise, wenn man jetzt mal von Jake und so weiter ausgeht, die wussten quasi für sich schon, die australischen Athleten, dass es zu einer Nominierung maximal 6 Wochen vor Tokio kommt. Mhm. Sie waren die ganze Zeit darauf eingestellt, okay, wir müssen allesamt so trainieren, bis zum letzten Augenblick auch bibbern und mitfiebern, ob es was wird. So.
Ja, was hart
ist. Was so oder so schon hart ist. Aber jetzt hat der australische Verband wegen auch der Pandemie beschlossen, okay, das müssen wir irgendwo aufweichen, da müssen wir was tun. Und hat quasi schon 2 Athleten...
Im Dezember war das schon. Das ist eigentlich schon eine alte Meldung, ne?
Schon mitgeteilt, dass
Dezember
die starten
2020.
Dürfen. Es kam jetzt auch für uns. Ich habe jetzt erst so einen Podcast mit Jake gehört und da hat er das
genau, also
gesagt.
Ashley Gentle und Jack Burfer sind quasi für Olympia gesetzt, für Tokio. Ja. Die Australier haben jeweils 2 Plätze, also 2 Frauen, 2 Männer. Das heißt... Mhm.
2 sind noch offen.
2 sind noch offen und die werden wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich wird auch alles mal auf Yokohama hinauslaufen. Also in 3 Wochen ist ja Yokohama. Das wird ein echt, echt wichtiges Rennen für richtig viele Nationen, denke ich mal. Gerade auch für die Amis. Bei den Amis ist nur Sarah Rappaport gesetzt, denn sie ist 3. geworden beim Tokyo-Test-Event 2019, damit als einzige Athletin überhaupt. Und die Amis, die haben wirklich Frauen und Männer 3 Plätze. Eine der Nationen, die 3-3 haben. Und wahrscheinlich, habe ich gelesen, also es wird wahrscheinlich sein, dass in Yokohama geschaut wird, wer kommt neben Sarah Rappaport noch zum Einsatz. Katie Seferis drängt sich natürlich auf eine Sarah Spivey. Sarah? Taylor, was sage ich? Taylor Spivey, da war was falsch. Und auch bei den Männern hast du natürlich noch einen ganzen Bunch an Athleten, die da starten. Ne? Sogar einen hier, wer stand noch bei 73?
Ich hab die, Morgan Pearson?
Ben Canute. Ben Canute, richtig, der hat mir gefällt, auch selbst der. Ne? Aber natürlich ein Morgan Pearson, ein Eli Hemming und so, die eher Spezialisten sind natürlich auch am Start. Aber für die Amis wird es super wichtig, für die Briten wird es wichtig. Die Briten haben zwar bei den Frauen schon komplett besetzt,
was wir ja durch Beth Potter jetzt leider jetzt
wissen,
auch
ne? wissen. Also bei den Frauen sind Vicky Holland, Taylor Brown und Jessica Lehrmann fix. Und auch schon bei den Männern, da haben sie aber nur 2 Plätze. Johnny Brownlee ist gesetzt, kein Alistair Brownlee. Das heißt, in Yokohama wird es wahrscheinlich darum gehen, Alistair Brownlee versus Alexi, denke ich mal, ist so der große Fight, den es in Yokohama geben wird. Genau. Aber wie gesagt, das sind eigentlich schon so die einzigen, Nicolas Bierig ist gesetzt, sag ich jetzt mal, oder erhält eine erhöhte Priorisierung, noch von ihrem Rennen 2019 in Lausanne, da ist sie 10. geworden und eine Top 10 beim Grand Final war es ja damals in Lausanne 2019, war ein wichtiges Kriterium, um vorgeschlagen zu werden und natürlich wird sie vorgeschlagen, ich meine, als Olympiasiegerin und Olympia-Zweite, denn 2016, ganz klar, dass sie da vorgeschlagen wird. Aber man kann sagen, das geht jetzt Schlag um Schlag. Und was jetzt Wir nehmen heute am Sonntag, dem 25. April auf. Diese Nacht waren die Asienmeisterschaften. Und jetzt könnte man sagen,
stimmt, ja.
What the fuck, ey, Gregor, Asienmeisterschaften, ey, das ist ja mal von der sportlichen Relevanz, muss man echt sagen, oder auch von der Dichte, echt vernachlässigbar. Ja. Hat auch Reda total recht. Trotzdem habe ich gedacht so, ah ja, witzig eigentlich. Mein Gedanke kam eigentlich daher, dass ich gedacht habe, naja, Asien, ey, so ein großer Kontinent und eigentlich auch so wichtig für die ITU. Man hat auch immer gehört, dass Ironman dort immer mehr Fuß fasst, ne, auch gerade in China immer mehr Rennen etablieren möchte. Japan war schon immer wichtig, also japanische Weltcups sind schon seit Ewigkeiten immer am Start. Das WTS-Rennen in Yokohama ist so mit eins, oder wenn nicht sogar das Rennen neben Hamburg, was eigentlich immer mit dabei ist und regelmäßig in jedem Rennkalender dabei ist. Weltcup in Chengdu in China wird jetzt auch WTS oder soll dieses Jahr WTS werden. Also an sich ist schon eine Entwicklung da, aber wenn man jetzt mal so auf die sportlichen Leistungen schaut, dann sind, naja, asiatische Athleten eher unterrepräsentiert. Die einzigen Ausnahmen sind eigentlich so die Japaner. So. Und auch in diesen Asienmeisterschaften muss man sagen, klar war Japan dominant, gerade bei den Männern. Asienmeister ist Kenji Nenna. Aber super interessant, kam jetzt vor kurzem Anfang April Podcast von World Triathlon raus. Also World Triathlon, der Verband hat auch einen Podcast, in dem er immer seine Athleten vorstellt. Gar nicht so lange her, dass Kenji Nenna aus Japan dort am Start war und er spricht richtig gutes Englisch, denn er ist in Australien, ich glaube, sogar geboren, auf jeden Fall auch aufgewachsen und erst seit 2018 startet er für Japan, also er ist Halbjapaner. Also wenn super interessant. Die Frauen habe ich mir sogar noch kurz angeschaut, weil ich mir gedacht habe, ja, lass mal bei den Frauen schauen, wer außer irgendwelche Japanerinnen wird da gewinnen und ich sehe, okay, der hat gewonnen, eine Chinesin, Menjing Zhong, dachte ich so, what the fuck? Hat gewonnen vor Yuka Sato und eine Ayurveda. Ne? Ayurveda ist ja diese...
Das hättest du anders vermutet jetzt erstmal.
Anders vermutet. Ayurveda kennt man ja.
Ja, sehr lange.
Sehr lange. Oh, ist ja schon eventuell. Seit Ewigkeiten dabei. Im ITU hat schon viele Weltcups auch gewonnen. Ist ja so als das kleine Laufwunder. Ja, aber auf jeden Fall...
Doch, kann man schon sagen.
Es sieht immer sehr lustig aus, weil sie ist halt Körpergröße, weiß ich nicht, unter 1,60 oder so. Also wirklich.
Ja gut, das ist noch nicht wirklich klein. Ich glaube, sie ist unter 1,50 oder so.
Also wirklich richtig, richtig klein. Und aber durch ihre große, große Schwimmschwäche, deswegen wird es in der WTS meistens nichts, aber im Laufen halt immer richtig stark, wurde Dritte. Ja. Und da dachte ich so, okay, komisches Ergebnis. Schau mir so ein kurzes das Rennen an und sehe dann, okay, vorne ist eine Vierergruppe abgestiegen, mit halt der Chinesin, die ist dann weggelaufen und in der Verfolgung eine Yuka Sato, die kennt man vielleicht noch, und eine Ina Kishimoto. Und relativ früh läuft aber eine Ayurveda auf. Denke ich so, okay, alles klar, warum gewinnt die das nicht? Safe, die holt sich noch safe, die Chinesin, die ist gar nicht so weit weg und so. Und dann sehe ich, dass halt eine Ayurveda halt zu der Yuka Sato läuft und anfängt sie so anzufeuern, quasi... Ja, Tempo zu machen. Also sie selbst natürlich mega Tempo raus, die Ayurveda. Und ist die restlichen 8 Kilometer oder so nur noch im Dienst für die Yuka Sato. Nimmt die Wasserflaschen für sie, versorgt sie. Und ich denke so, okay, was ist da los? Vorm Ziel, die Chinesin gewinnt. Vor dem Ziel gibt es noch Absprachen. Also mir ganz klar, dass Kishimoto und Ayurveda sich quasi überlegen, okay, wer läuft denn eigentlich als Drittes ins Ziel? Denn es war ganz klar, dass sie geplant haben, dass Yuka Sato als Zweite ins Ziel laufen soll. Mhm. Und dann haben sie gesagt, so, du konntest richtig sehen, wie sie sich unterhalten, du oder du. Nee, mach du mal. Das richtig entschieden wurde, okay, Sato an 2 und Ayurveda läuft an 3 durchs Ziel. Da habe ich gedacht, so, das kann doch nur olympische Quali-Hintergründe haben, dass diese Absprachen am Rennen getroffen werden. Dann dachte ich mir, nee, Moment, das ist doch schwierig. Weil bis zum 1. Mai war doch eigentlich alles eingefroren. Olympisches Ranking, olympische Qualis, bis 1. Mai hieß ja eigentlich alles eingefroren. Jetzt habe ich gelesen, okay, Asienspiele waren die allererste Ausnahme. Und das hat im Prinzip das ganze Spielchen erklärt, denn die Japaner haben als Host Nation quasi ein olympisches Team fürs Mixed Relay gesetzt. Das heißt, sie haben 2 Startplätze bei den Frauen, bei den Männern safe. Und da entscheidet sich eigentlich sicher mal nur durch das Ranking, wer ist besser. Da ist natürlich Yuko Takahashi. Die kennt man vielleicht auch. Die trainiert in der internationalen Squad beim Paulo Sousa. Und Ayurveda. So, die sind quasi auf jeden Fall so die beiden stärksten. Und die drittstärkste Japanerin, die aber noch nicht stark genug ist, um im Ranking aufzutauchen, um für einen dritten Spot in Frage zu kommen, ist dann halt Yuka Sato. Und die haben sie dann halt da wirklich gepusht bis zum Gehtnichtmehr. Die wurde im Ziel dann wirklich mit einer Liege weggetragen. Also die beiden dahinter haben sich quasi noch so unterhalten und haben abgesprochen, was geht. Und Yuka Sato hat halt im Prinzip den zweiten Platz dann da reingelaufen gewollt, um halt wirklich zu schauen, okay, sammel an Punkten, was geht. Ja, die Spiele gehen los. Mhm. Die Ranking-Spiele gehen los und sind dann aber auch dann relativ schnell wieder vorbei. Also Yokohama wird mega wichtig, ist jetzt schon in 3 Wochen. Eine Woche später kommt das Mixed Relay Olympic Qualification Event in Lissabon. Kurze Erklärung. Es können ja insgesamt 11 Nationen starten im Mixed Relay Rennen. Und das ist ja deshalb wichtig, denn die Athleten, die im Mixed Relay starten, die starten ja auch im Einzel. Ne, es werden ja keine Athleten doppelt gestartet, sondern
das geht ja nicht.
Es ist für die Nation schon sehr, sehr wichtig, dass du im Mixed Relay startest, denn das ist bestimmt die Hälfte des olympischen Feldes. Die ersten 7 werden übers Ranking bestimmt. Deutschland ist als 6. im Ranking durch. Aber alle, die ab Platz 8 müssen quasi in Lissabon ran und müssen dann die letzten 3 Plätze sich ausfeiten. Und danach ist eigentlich international der Jobs gelutscht. Dann kannst du noch bis 21. Juni, kannst du noch so ein bisschen gucken, so ein paar Rankings einbringen oder so. Aber da passiert nicht mal viel. Da wird nur noch eigentlich intern der Verbände geguckt, okay, was machen wir? Deutschland macht halt am 28. Mai ist Kienbaum.
Da, und das ist jetzt auch bald schon. Also wir sind
ja, sag ich ja, ne? Also
kurz davor.
Also wir haben noch gar nicht viel gesehen. Klar, so ein bisschen alternativ, so Super League und so. Es gab einen Europacup in Melilla, aber ansonsten kam nichts. Und jetzt geht's ab. Es wird Yokohama kommen, es kommt Lissabon und boom, das Ding ist gelaufen. Und dann geht's eigentlich schon auf Tokio.
Ja. Das geht wirklich sauschnell jetzt.
Sauschnell. Also sauschnell und das ist das ganze Ding gesessen. Ja. Dementsprechend. Ich beende meinen Monolog gleich. Yokohama, international saugut besetzt. Von den Deutschen sind natürlich wenig am Start. Jonas Schomburg ist am Start, Laura Lindemann ist am Start. Macht Sinn, ja, denn die sind beide ja schon qualifiziert. Und bei den Männern ist noch Tim Hellweg am Start. Macht auch Sinn, denn er ist im Ranking auf 160 oder so irgendwo in die Richtung. Ja. Er muss innerhalb der ersten 140 sein, um in Kienbaum starten zu dürfen. Ist er nicht, also geht er nach Yokohama.
Ja. Genau. Ja, und jetzt kommt noch eine traurige Nachricht am Ende.
Findest du?
Ja, wir haben geredet, wie wichtig Yokohama und alles drumherum jetzt wird. Katie Zafiris hat vor 2 Wochen, glaube ich, ist es jetzt schon her, leider ihren Vater verloren.
Ja.
Und wir hatten kurz, bevor sie nach Europa zur GFT-Crew dann auch endlich gejettet ist, weil die war ja die ganze Zeit dann doch drüben in den USA zu Hause. Und ich glaube, sie war noch nicht mal eine Woche oder lass es eine Woche sein, war sie dann im gewohnten Umfeld mit der GFT-Crew zum Training. Und dann ist wirklich plötzlich und unerwartet ihr Vater gestorben. Sie natürlich direkt zurück ins Flugzeug und zur Familie. Boah, und wenn man sich jetzt vorstellt, wann ist Yokohama? 15., 16. Mai?
In 3 Wochen.
Da geht es um alles. Oh, ist für so eine Athletin, Ex-Weltmeisterin, Summer Rappaport ist schon gesetzt. Und die Amerikaner haben ein starkes Feld. Ist jetzt echt extrem hart. Sie ist auch schon wieder zurück nach Europa. Also es ist wirklich der Wahnsinn, was manche Menschen doch so schaffen und leisten. Ne? Und versucht jetzt doch noch die letzten Wochen vor diesem wichtigen Event zu nutzen und dann auch für ihren Vater zu kämpfen, weil der hätte das natürlich auch gerne, sie dort gerne gesehen, bei den Olympischen Spielen.
Ja, ich habe nur den Post gelesen und der Vater scheint auch so sportlich sie auch immer bei den ganz wichtigen Wettkämpfen immer begleitet zu haben, also eine wichtige Säule auch in ihrer sportlichen Karriere zu sein.
Wir haben ihre Eltern auch schon kennengelernt, damals, oder schon mehrfach gesehen, aber damals das erste Mal in Cozumel, weiß ich noch genau, die sind auch super sportbegeistert und unterstützen ihre Tochter da auch, wo es geht. Und das ist natürlich echt extrem. Da muss ich auch direkt an Jody Stimson denken, die auch ihren, wir hatten es auch erwähnt, die ihren Vater verloren hat, auch zu früh und auch sehr unerwartet und plötzlich, die ja auch in Daytona durchs Ziel gelaufen ist und der erste Blick ging in den Himmel. Ja.
Ja,
also wir wünschen auch Katie zu der wir ja auch, wir beide, Gregor, doch ein engeres Verhältnis so hatten. Da auch alles Gute und Vollgas für Olympia, dass sie da kämpfen kann.
Ja, ist immer schwierig zu sagen, ne? Also, wiefern, also, da gibt es kein Rezept, ob man da umschalten kann oder wie oder was, oder ob sie sich sagen wird, naja, jetzt, also ich möchte meinem Vater das geben oder so, und ob das eine Bürde ist, wenn man so denkt, die einen dann begräbt oder so, ne?
Ja. Mhm. Ah, dazu hat sie sich aber, kann man auch gern mal bei Instagram ihren letzten Post lesen, so zu geäußert, ja. Kann man mal nachlesen, ist interessant, wie sie jetzt versucht, damit umzugehen. Und ich denke, gerade auch so, Katie ist auch eine Person, die glaubt, also Faith spielt da eine große Rolle, und der christliche Glaube, der ihr da scheinbar dann auch doch sehr gut hilft, ja. Gut.
Ein Thema wollten wir noch anschneiden. Das letzte Thema, und zwar war das Lucy Charles. Ist ja wohl auch ein olympisches Thema, ne? Lucy Charles Start bei den Olympic Trials der Briten über die 1500 Meter. Ne?
Ja.
Wurde zwar auch schon in anderen Medien besprochen, aber also fand ich beeindruckend. Natürlich muss man sagen, klar, sie hat jetzt nicht die olympische Quali geholt, und die olympische Quali war mit 16:04 sehr weit von ihrer Zeit, die geschwommen ist, weg, mit 16:46. Aber, und das hat Lucy Charles auch in den eigenen Medien selbst gesagt, das hat sie nie so angegangen, also sie ist nie davon ausgegangen, dass sie diese Zeit schwimmen wird. Ich glaube, also kein Sportler, der irgendwie ein gewisses Verständnis hat oder auf diesem Niveau ist, geht von so einer Steigerung aus, sondern sie wollte halt wirklich, und das finde ich bemerkenswert, sie wollte halt einfach schauen, okay, was ist denn möglich? Meine Bestzeit von 2013, hat gesagt, war eine 16:35. Wie nah kann ich denn an diese Zeit rankommen?
Jetzt als Triathletin.
Und schon mal als Fazit vorweg genommen, so nah wieder an ihre Bestzeit zu kommen.
Ja.
Ey, das
Und zwar in 5 Wochen.
Ja.
Spezifischerem Training.
Also 11 Sekunden nur weg, muss ich sagen, boah. Das ist echt krass.
Ja, ich kenne das ja selber. Ich komme ja auch vom Schwimmen, und du verlierst irgendwie diese Fähigkeit, die du aus dem Schwimmen hast, einfach durch das Radfahren und durch das Laufen. Und deswegen finde ich es umso bemerkenswerter. Ich finde es aber noch krasser, dass sie halt innerhalb von einigen Wochen einfach zweimal krasse Events direkt vor der Haustür macht. Mit Super League und dieser Schwimmgeschichte. Ist ja auch mega cool für sie.
Ja.
Ja, voll.
Wobei, man muss halt echt sagen, klar, es war jetzt alles in Großbritannien und in London, macht ja dann doch durchaus angenehmer. Aber was sie trotzdem auf sich nimmt, wir haben es ja in ihrem Video auch gesehen, also in Sachen, du musst dich ja dann doch im Hotel in Quarantäne quasi die ganze Zeit aufhalten. Und da war nichts mit Laufen gehen oder sowas. Also die hat von wann? Von Dienstag bis Sonntagabend.
Die Schwimmwettkämpfe haben halt am Dienstag angefangen und ihr Wettkampf war am Samstag. Das heißt, sie musste Sonntagabend. Ja. Sonntagabend. Mhm. Das heißt aber, sie musste von Dienstag an im Hotel sein. Ja. Und im Hotel war halt strikte Quarantänepflicht. Das heißt, also nicht rausgehen, irgendwie mal shoppen gehen oder irgendwo mal jetzt mal irgendwo hin.
Shoppen gehst du als Lucy jetzt eh
nicht. Ja, oder du gehst vielleicht mal raus. Du bist
aber in London, kannst halt noch nicht mal
und trinkst vielleicht mal einen Kaffee oder so. Machst du ja auch nicht. Laufen sowieso nicht. Ja. Sie hatte natürlich zum Glück wenigstens halt die Rolle und konnte halt ein bisschen auf der Rolle fahren, aber Laufen konntest du in der Zeit komplett knicken. Das Einzige, was erlaubt war, zum Rausgehen aus dem Hotelzimmer oder aus dem Hotel, war halt wirklich straight zum Pool gehen, wenn eine angemeldete Training-Session war, oder halt dann eben zum Wettkampf. So. Und das war das Einzige. Und da habe ich gedacht, so als ich auch gesehen habe, was da so dahinter steckt, also nicht nur, dass du halt in den 5 Wochen
ist es nicht,
so ein bisschen das Training umgestellt hast, wobei sie auch gesagt hat, dass sie so teilweise auch im Laufen gemerkt hat, du profitierst von den Änderungen, die sie auch im Schwimmen getroffen hat, hat sie sogar auch teilweise im Laufen profitiert, einfach weil das aerobe Training auch dort anschlägt. Insofern eigentlich schon krass, was eigentlich alles so möglich ist, auch so an Querleistungen, aber auch so dieses Commitment, dann zu sagen, okay, ich gehe da rein, ich gehe da in die Quarantäne und hänge da wirklich den ganzen Tag auf dem Zimmer ab und kann da entweder Rolle fahren oder gut, ich gehe halt dann vielleicht 1-2 Mal da zu dem Pool und schwimme dort. Ansonsten und das einfach nur für mal so einen Start, wo eigentlich klar ist, okay, also Olympic. Es war klar, Olympic, dass es nicht klappen wird, vollkommen logisch. Einfach nur mal zu schauen, wie schnell kann ich denn eigentlich wieder schwimmen? So. Ja. Und das so professionell anzugehen, also zum einen natürlich mit der Trainingumstellung und dann aber auch mit dem Commitment zu sagen, boah, also gehe ich jetzt wirklich für einen Wettkampf, was jetzt eigentlich ne, mir als Triathletin jetzt nicht so viel bringt vielleicht, und nehme das alles auf mich, die Quarantäne da in Kauf zu nehmen und das alles, finde ich schon beeindruckend, ehrlich gesagt.
Absolut, ja.
Und dann halt echt noch die Leistung, ja.
Ja, da möchte man echt mal wissen, was in ihrem Kopf so vorgeht. Ich habe nur gesehen, dass der britische Schwimmverband da auch dann entsprechend Posts gemacht hat und das ist natürlich auch interessant, weil so ein großer Verband dann nochmal eine externe, sage ich mal, da präsentiert, ist ja auch super cool für die Triathlon-Gemeinschaft in England. Also.
Ja, voll.
Ja. Also mega spannend, ja, finde ich auch. Und ich habe gerade gesehen, die ist jetzt auf Lanzarote, ja, wieder im Club La Santa zum Trainieren. Ja. Im nächsten Camp, also es geht von einem ins nächste. Also ich habe so das Gefühl, es geht so, ich will nicht sagen, das ist so kurz entschlossen, aber es geht so, ja, also wir können nicht so richtig planen, also machen wir das Beste draus und naja, dann gibt es eine Option, dann
schwimme
ich da halt und ja, also vielleicht, ja, auch nicht verkehrt, ne, weil man da sich so ein bisschen, ja, so flexibel hält.
Ja. Ja, voll. Einerseits, und das ist irgendwie so eine ganz coole Mischung irgendwie, also einerseits voll flexibel und experimentierfreudig, auf der anderen Seite wiederum ziemlich überlegt und denn wenn die Entscheidung auch getroffen wurde, konsequent vorbereitet. Das ist schon irgendwo heftig.
Ja.
Und
ja.
Nochmal um die Zeiten, also sie hat ja selbst gesagt, die britische All-Time-Best, also der britische Rekord war bei 15:47. Das war übrigens auch die einzige Zeit, die die Olympianorm jemals geknackt hat. Ja. Also ansonsten ist, glaube ich, in 16:04 nie eine Britin geschwommen.
Und ihre Gegnerin auch jetzt in London waren ja dann auch...
Ihre Gegnerin ist auch eine 16:46 geschwommen, der erste Platz, ein paar Hundertstel schneller. Ich weiß immer nicht, ne? Also ich kenne mich jetzt auch im Schwimmen nicht aus, was jetzt genau dort die Qualizeiten bestimmt und so. Aber ehrlich gesagt finde ich es blöd, wenn irgendwie unser Backofen piept. Ja,
lass ihn doch.
Lass mal ihn piepen. Also wenn eine Qualizeit irgendwie so ist, dass niemand eine Chance hat, die zu knacken. So, das finde ich irgendwie immer blöd. Ich habe immer geguckt, eine Deutsche hätte es übrigens gegeben dieses Jahr, die diese Zeit geknackt hätte. Und zwar Sarah Köhler.
Ja, und in beeindruckendster Manier.
Ja, muss Sarah man sagen. Köhler ist nämlich dieses Jahr eine 15:52 geschwommen. Insofern hält ja auch den deutschen Rekord, habe ich gerade gesehen, mit 15:48. Also deutscher und britischer Rekord ist ziemlich identisch. Und Anna Lucy Charles wäre, wenn es in Deutschland gewesen wäre, die fünftschnellste Zeit in diesem Jahr geschwommen. Um das mal so einzuordnen.
Ja, Wahnsinn. Ja, das ist schon Wahnsinn.
Und bisher gab es auch, in Deutschland habe ich gerade geguckt, ich schaue gerade, deutsche Bestenliste 2021 bei den Frauen. 5 Frauen sind unter 17 Minuten geschwommen dieses Jahr bisher. Also ist schon alles ziemlich knackig, was sie da gemacht hat.
Verrückt. Ja, irgendwie schon verrückt, doch. Also ja, absolut beeindruckend.
Genau.
Ja.
So, dann lassen wir den Horst mal duschen, würde ich sagen.
Ja, stimmt, ich bin ja noch ein Rad gekommen. Hättest du es nicht gesagt, wäre es mir gar nicht mehr aufgefallen. Das stimmt allerdings. Aber bevor ich jetzt zum Duschen gehe, ich habe noch eine Podcast-Empfehlung. Das wollte ich schon beim letzten Mal sagen. Ich fand den eigentlich total interessant. Vielleicht kennt ihr den schon, aber vielleicht unsere Hörer noch nicht. Ich habe letztens nämlich den Podcast von Jens Vogt entdeckt. Mm. Kennt ihr den?
Also er macht den selbst oder Jens Vogt macht den selbst?
Nee, mit Bobby Julich. Also Bobby und Jens heißt der Podcast. Kann ich nur empfehlen, wer diese quirlige Art von Jens Vogt mag, sehr, sehr hörenswert. Da gibt es so viel Insider-Informationen aus vergangenen Tagen, ist super spannend. Das kann ich nur empfehlen, Bobby und Jens auf allen gängigen Podcasts.
So heißt er? Heißt er so der Podcast? Bobby und Jens?
Bobby und Jens heißt er, ja.
Oh, ja. Also, unsere Podcast-Empfehlung: Bobby und Jens.
Ja, cool.
Und gut. Mit dieser Empfehlung entlassen wir euch in den Mai. In einen heißen Mai und wir hören uns dann beim nächsten Mal wahrscheinlich schon zu handfesten olympischen Vorentscheidungen. Bis dahin, macht's gut, trainiert gut und ja, macht's gut, ciao.
Ciao.
Tschüss.